Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Die Haferpreise und die Weizenpreise und die Gerstenpreise unterscheiden sich gar nicht so sehr weit, weil der Weizen eigentlich vorgibt, wie es aussieht. Luzerne ist ein tolles Futter. Wie sagt man so schön, die Königin der Futterpflanzen.
Also seit die Leute mehr Hafermilch trinken, ist unser Hafer fürs Pferd teurer geworden.
Spritpreise sind nach oben gegangen, Energiekosten sind nach oben gegangen.
Ich erhöhe um das Gelb des Jakobskreuzkrauts. Ja. Möchte ich auch nicht so gerne als Krippenfutter.
Also es gibt tatsächlich Alternativen. Günstig sind die aber alle nicht. Die Preisspirale dreht sich weiter nach oben.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Guten Appetit bei Erzähl mir was vom Pferd, denn heute geht es ums Essen.
Nicht um dein Essen, Jan, sondern um das Essen, was unsere Pferde in den Trog kriegen. Und ich glaube, jeder weiß ziemlich genau, wenn er das letzte Mal beim Futtermittelhandel war, was wir meinen, wenn wir sagen, die Preise sind explodiert. Also irgendein Sack, den ich neulich mal gekauft habe, der hat früher 24 Euro gekostet, jetzt kostet er 35. Und das soll Thema sein heute, und zwar ganz eindeutig nicht, was in dem Sack drin ist, sondern wie diese Preise zustande kommen. Jetzt sagen wir erstmal schönen guten Tag bei Erzähl mir was vom Pferd. Wir, das sind nämlich Anja Nehls und
Jan Tönnies, und wir sind beides Journalisten und wir sind beides Pferdeleute, und deswegen schlägt uns beiden auch die Preisentwicklung in Sachen Pferdefutter selbst gewaltig auf den Magen. Und dann haben wir uns gedacht, dann müssen wir uns jemanden besorgen, der uns mal erklärt, warum das denn so ist, warum denn so eine Tüte, die man aufschneidet, die früher schon mit 22 Euro, wie ich finde, vergleichsweise teuer war, mittlerweile irgendwie im 30-Euro-Bereich gelandet ist.
Das Gespräch.
Und deshalb reden wir jetzt mit Dr. Dirk Winter. Der ist Professor für Pferdewirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen, Leiter des Lehr- und Versuchsgut Jungborn und war auch schon mal Produktmanager bei einer Pferdefutterfirma. Also der kennt sozusagen die Problematik von allen Seiten. Erstmal hallo und schön, dass wir uns hören.
Ja, hallo zusammen. Freue mich sehr, dass ihr mich angefragt habt, und macht das natürlich sehr, sehr gerne. Weil das ja auch ein Thema ist, was tatsächlich nicht nur die Pferdewelt großartig interessiert, sondern auch meine Studenten. Und die fragen mich natürlich auch immer wieder, warum ist das alles so teuer geworden?
Genau, und das sollten wir vielleicht vorab nochmal betonen. Wir reden hier nicht darüber, was man sinnvollerweise füttern sollte, was gesund ist und warum das eine besser ist womöglich als das andere. Das soll jetzt unser Thema nicht sein, sondern unser Blick ist wirklich der weltpolitische Blick aufs Pferdefutter. Also vielleicht fangen wir mal an, wenn wir sagen, das Pferdefutter. Also wir unterscheiden, ne, wissen wir, im Reitabzeichen Kraftfutter und Raufutter. Vielleicht fangen wir mit dem Kraftfutter mal an. Was sind denn so die gängigsten Arten?
Also bei dem, ich nenne es sogar immer Krippenfutter, alles das, was über die Krippe gefüttert wird. Da haben wir natürlich die Einzelkomponenten, und das sind in erster Linie natürlich die Getreide, die wir einsetzen. Der Hafer, das Pferdefutter schlechthin, den wir ja in ganz, ganz vielen Pferdefuttertrögen auch finden. In Teilbereichen noch der Mais, der, wenn er denn eingesetzt wird, in der Regel flockiert eingesetzt wird, und die Gerste, die ebenfalls als Pferdefutter natürlich als Einzelkomponente dann meinetwegen geschrotet oder auch flockiert eingesetzt wird. Das sind so die wesentlichen Getreide als Einzelfuttermittel, die wir sehen. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Vielzahl von Mischfuttermitteln, die wir einsetzen. Das sind die Ergänzungsfutter für Pferde in Pelletform, in Müsliform, manchmal auch als Extrudat gegeben, die tatsächlich auch hier den Ergänzungsbereich hinsichtlich Energie, hinsichtlich Protein oder auch hinsichtlich der Mineralstoffe und Vitamine eben abdecken. Das sind so die wesentlichen.
Kurze Frage für die nicht ganz so promovierten und habilitierten Menschen hier im Raum. Extrudat, was ist das bitte? Ist das was Unanständiges?
Werbung.
Na, gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera, da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an, es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge.
Kriegt das mein Pferd auch?
Tatsächlich nichts Unanständiges, sondern das ist eine ganz spezielle Produktionsart von Futtermitteln. Da wird also ein Mischfutter, Ergänzung von mehreren Einzelkomponenten oder auch die Einzelkomponente selber in einem speziellen Aufschlussverfahren aufgeschlossen, damit die Stärke, die Nährstoffe besser verdaulich sind. Du wirst das vielleicht kennen aus dem Hundefutterbereich. Die Brocken, die wir unseren Hunden füttern, das sind Extrudate. Wenn du Leckerlis fütterst, diese in Herzchenform oder wie auch immer. Das ist extrudiertes Getreide. In der Regel ist das Mais, was wir dort einsetzen. Und das hat eben den Effekt, dass die Nährstoffe, in dem Fall sind es zum Beispiel Kohlenhydrate, sehr, wie die Stärke beispielsweise, sehr gut verdaulich sind. Damit haben wir einen deutlich höheren Verdauungseffizient, als wenn wir das nicht aufschließen.
Okay, jetzt hattest du aufgezählt Hafer, der Klassiker, wobei ich ja den Eindruck habe, wenn ich durch die Steigasse gehe, alles bloß kein Hafer, das ist ja das neue Gift. Egal, wir wollten ja nur drüber sprechen, was ist drin und nicht warum und wie. Das ist sicherlich auch mal ein interessantes Thema. Aber Hafer würde ich eher so gelblich, hellgrünlich vielleicht noch in der Körnergeschichte mir vorstellen. Mais auf jeden Fall gelb und auch Gerste. Aber wenn ich ein Pellet mir anschaue, das ist doch eher so grünlich.
Genau, das ist grünlich, das liegt daran, es kommt darauf an, was für ein Pelletfutter wir einsetzen. In Deutschland setzen wir sehr viele Pelletfutter als Ergänzungsfutter ein, die auf einem relativ hohen Anteil von Gras- oder Luzerne-Grünmehl basieren. Da sind dann so 25-30% Grasgrünmehl oder Luzerne-Grünmehl drin und dadurch wird der Pellet natürlich grünlich. Wenn der Pellet eher gräulich ist, dann liegt es daran, dass wir einen relativ hohen Anteil Weizenkleie oder Haferschälkleie enthalten haben. Wenn wir ein Pelletfutter produzieren, was einen ganz hohen Getreideanteil hat, dann sieht es tatsächlich eher so eher weißlich, gräulich aus. Das kommt eben dadurch, dass der Mehlkörper dann da vermahlen wird und entsprechend in Pelletform gebracht wird. Diese hohen Anteile an Getreide sehen wir in Deutschland relativ selten, sehen wir häufiger in Holland, aufgrund der Tatsache, dass in Holland durchaus Pelletfutter eingesetzt werden, die einen sehr hohen Energieanteil haben. In Deutschland, aufgrund der Tatsache, dass wir Pelletfutter häufig eben dann in Ergänzung zu Getreide, zum Hafer zum Beispiel füttern, wollen wir gar nicht so viel Energie drin haben, sondern setzen eher darauf, dass wir einen höheren Anteil an Luzerne-Grünmehl oder Grasgrünmehl drin haben oder Weizenkleie, um den Energieanteil etwas zu reduzieren.
Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Hafer ja doch noch irgendwie doch ein klassisches Pferdefutter ist, auch wenn es jetzt vielleicht in der Bedeutung nicht mehr ganz so ist wie vor vielleicht noch 50 Jahren. Und wenn wir das jetzt mal wirtschaftspolitisch betrachten, warum ist der teuer geworden? Wo kommt der her? Wo wird der produziert? Wie kommt der dann irgendwann bei uns ins Pferd?
Also Hafer, Gerste, Mais und Weizen beispielsweise, die klassischen Getreidekomponenten, die werden tatsächlich in einer sogenannten Preiskette, wird der Preis entsprechend ermittelt. Als Leitwährung, in Anführungszeichen, können wir da den Weizen sehen. Der Weizen ist das klassische Getreide, was den Preis vorgibt. Und der Weizen wird in erster Linie an der Börse gehandelt. In Europa ist es zum Beispiel die Matif in Paris. Global gesehen, also weltweit gesehen, hat die Chicago Board of Trade einen sehr, sehr großen Einfluss. Dort werden Preise entsprechend ausgehandelt und börslich eben notiert, die entsprechend eine Vorgabe geben, wie sich der Preis entwickelt. Im sogenannten Kassamarkt wird dann dieser Preisvorgabe aus den Börsenvorgaben entsprechend in die regionale Währung umgewandelt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die großen Getreidehändler, ob das jetzt Kagel ist beispielsweise, die großen Genossenschaften sind, die dann Getreide weiter vermarkten, die machen die Preisgestaltung dann mit den regionalen Futtermittelherstellern und so weiter, übertragen die Preisgestaltung von der Börse in den regionalen Markt. Und da spielt dann natürlich sowas mit rein, wie auch Wetterbedingungen, wie möglicherweise die hygienischen Qualitäten, wie möglicherweise die Nährstoffinhalte, die dann regional eine Bedeutung haben. International gesehen ist tatsächlich der Rohstoff Getreide ein wirklich sehr attraktiver Rohstoff für die Börsen, für die Spekulanten geworden, weil er einfach sehr volatil geworden ist. Und der wird tatsächlich durch Nachfrage, durch Angebot bedingt und hat tatsächlich mit dem physischen Markt gar nicht unbedingt was zu tun.
Das heißt, ich verstehe das richtig. Ich sitze in Kleinkleckersdorf, kaufe in der Genossenschaft in Großkleckersdorf Hafer ein, der in Südkleinkleckersdorf angebaut worden ist, irgendwo verarbeitet worden ist. Aber den Preis, den ich zahle, bedingt die Börse in Chicago oder die in Paris?
Unter anderem, ja.
Aber dann scheint es ja auch so zu sein, dass sich sozusagen die Haferpreise nach dem Weizen richten, also so ähnlich wie das Erdgas nach dem Öl, ja?
Ganz genau. Der Weizenpreis ist hier der Marktpreis, das Leitgetreide. Wir nennen das Leitgetreide. Und dieses Leitgetreide gibt vor, wie sich der Haferpreis entwickelt. Und die Haferpreise und die Weizenpreise und die Gerstenpreise unterscheiden sich gar nicht so sehr weit, weil, wie gesagt, der Weizen eigentlich vorgibt, wie es aussieht. Und da kann man tatsächlich sagen, entweder im MATIP beispielsweise oder die Chicago Board of Trade, die unterscheiden sich manchmal, weil das eine in Europa stattfindet, das andere in den USA, tatsächlich etwas. Und das hat überhaupt nicht damit was zu tun, ob wir jetzt möglicherweise weltweit viel Weizen haben oder wenig Weizen haben, sondern es kommt darauf an, wie die Marktbedingungen sind. Wenn jetzt zum Beispiel Chinesen hingehen, nur als ein Beispiel, und sagen, wir kaufen jetzt im Markt an der Chicago Board of Trade so und so viele Millionen von Weizen, dann verknappen die das Angebot und der Preis geht nach oben. Wenn möglicherweise die Chinesen nicht in den Markt gehen, weil China natürlich tatsächlich ein attraktiver Markt auch ist, und wenn die nicht kaufen, dann ist das Angebot eben größer als die Nachfrage und der Preis sinkt. Das heißt also, regionale Wetterbedingungen spielen tatsächlich auch eine gewisse Rolle. Wenn wir jetzt zum Beispiel große Produzenten von Getreide sind, unter anderem zum Beispiel Kanada oder Australien beispielsweise, wenn dort Überschwemmungen sind, wenn dort Dürrekatastrophen sind und das natürlich dann auch publik wird, das bestimmt natürlich in gewisser Weise auch die Marktsituation, weil damit auch das Angebot etwas knapper wird. Wenn Kanada nicht entsprechend Mengen an Weizen liefern kann, dann sehen wir das natürlich auch im Markt. Aber ihr seht, es hat also eine Vielzahl von Einflussfaktoren, die gar nicht unbedingt was mit den physischen Notwendigkeiten zu tun haben muss, ob jetzt viel Weizen da ist oder wenig Weizen da ist. Die Spekulanten gehen zusätzlich noch rein und sagen, wir kaufen möglicherweise Weizen, obwohl der physisch vielleicht gar nicht von A nach B transportiert wird, sondern sie kaufen. Und wenn der Preis dann möglicherweise fällt oder gestiegen ist, je nachdem, wie mit welchen Vorgaben sie da reingegangen sind, dann verkaufen sie oder kaufen weiter, ohne dass das Produkt sich physisch verändert.
Also die Ukraine als Kornkammer Europas, da kam der Weizen ja nun eine ganze Zeit lang nur mit Schwierigkeiten, wenn überhaupt, raus. Das hatte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, überhaupt nicht den großen Einfluss auf den Weizenpreis.
Doch, insofern, weil Ukraine einer der ganz großen Getreidelieferanten war. Die haben ja tatsächlich die Ukraine die Möglichkeit ja gehabt, mit dem Russland-Abkommen, ich glaube 22 ist der geschlossen worden, dass die Ukraine ausliefern durfte, auch über die Häfen in Odessa beispielsweise durfte ja Getreide ausgeführt werden, was dann, ich glaube, 23 wieder negiert wurde und die Ukraine nur noch über den Landweg exportieren konnte. Ukraine ist eine der extrem großen Getreideanbauregionen hier in Europa, wie auch Russland. Der russische Getreidemarkt für uns in Europa zusammengebrochen, weil durch entsprechende Exportbeschränkung der russische Markt für uns eben nicht mehr zugänglich war und die Russen nicht mehr nach Europa transportieren wurden. Hat den Markt verknappt, wie auch die Ukraine-Krise den Markt verknappt hat, und dann ist natürlich tatsächlich der Preis wieder nach oben gegangen.
Interessiert denn, ich sag mal, den internationalen Handel der Umstand, dass unsere Pferde, für die wir zwar nur das Beste wollen, aber ja irgendwie nicht unbedingt das, ich glaube, es gibt den Begriff Brotweizen oder sowas, also so ein Futterweizen ist ein Weizen, aber es ist ja doch irgendwie ein anderes Produkt und ich würde denken, ein günstigeres Produkt. Ich habe mal geguckt, das ist ja auch wirklich sehr volatil. Also im vergangenen Jahr war das Jahrestief der Tonne Weizen bei $170,25 und das höchste bei $216,75. Das ist ja schon prozentual eine ganz schöne Spanne. Aber nochmal die Frage, also wir wollen ja in Anführungszeichen nur Futterweizen.
Tatsächlich muss man sogar noch einen Schritt hier weitergehen. Für die Pferdefütterung spielt der Weizen gar keine Rolle, weil er als Einzelkomponente nicht eingesetzt wird und im Mischfutter nur zu einem ganz, ganz, ganz geringen Anteil. Aber insofern hast du natürlich recht, der Weizen als Leitwährung spielt eine Rolle. Und da ist es in erster Linie tatsächlich auch der Brotweizen, der hier herangezogen wird, der Futterweizen natürlich auch gehandelt wird. Aber wir setzen tatsächlich in erster Linie auf Hafer. Und der Hafer, da gehen wir tatsächlich in Konkurrenz zu den Lebensmittlern, die oder Lebensmittelherstellern, die Hafer natürlich einsetzen. Ob das jetzt die Hafermilch ist beispielsweise oder die Haferflocken bei Köln, bei Köln-Flockenproduktion, das ist der gleiche Hafer. Und damit sind wir in Konkurrenz als Pferdefutterhersteller oder als Pferdefutter oder als Pferdefreunde in Konkurrenz zum Lebensmittelbereich.
Also seit die Leute mehr Hafermilch trinken, ist unser Hafer fürs Pferd teurer geworden.
Ja, der Absatz in der Hafermilch ist noch relativ marginal, so muss man es tatsächlich sagen. Irgendwie 2% von den Hafermengen in Deutschland werden, glaube ich, 150.000 Hektar Hafer angebaut, irgendwie in der Größenordnung. Es spielt das natürlich keine Rolle. Aber tatsächlich Haferflocken und Lebensmittel, die tatsächlich ja durchaus auch Hafer inkludieren, sind natürlich als Konkurrenten für die Pferdefutter, für das Pferdefutter, für den Hafer, der im Pferdebereich eingesetzt
wird. Wie viel teurer ist der Hafer geworden in den letzten 10 Jahren?
Also in den letzten 10 Jahren und natürlich tatsächlich Schwankungsbreiten. Im Moment liegt das so, niedrigste Preise lagen auch so bei 170 Euro die Tonne, Höchstpreise. Tatsächlich, wenn man ein Stückchen zurückgehen sollte, 2008, 2009, als diese tatsächliche große Krise zu erkennen war, da ist der Haferpreis auch mal über 310 Euro geklettert, die Tonne. Extrem hoch, war auch tatsächlich schwer nur zu kriegen, wie auch die Weizenpreise so explodiert waren, weil einfach die Börse tatsächlich so viel Getreide nachgefragt hat, aufgrund der Tatsache, dass eben diese Volatilität zu erkennen war. Und wenn du Sprünge hast an der Börse von einem Rohstoff, der von 150, 180 Euro auf 300 springt, dann sagt natürlich jeder Spekulant, das ist eine super Investition. Und wenn ich darauf spekulieren kann und vielleicht so ein paar Informationen mir ableiten kann, wie die Nachfrage sich verändert, dann wird gekauft oder wird verkauft. Also das heißt, diese Sprünge, die wir erkennen können, sind tatsächlich im Hafer ähnlich zu sehen, obwohl Hafer jetzt an der Börse so nicht gehandelt wird, aber wir das im Weizen sehen. Und der Haferpreis orientiert sich tatsächlich an diesem Weizenpreis.
Aber wenn du sagtest, es gab Preise bis 300, das ist aber, so habe ich dich verstanden, lange her.
Ja.
Das heißt, der ist jetzt wieder gesunken. Warum wird denn meine Hafertüte trotzdem teurer?
Ja, wie gesagt, der ist runtergefallen, wie du das bei Weizen vorhin schon aufgezeigt hast, auf zwischen 150, 170 Euro die Tonne. Und jetzt ist er wieder angestiegen, weil wir natürlich tatsächlich auch eine Veränderung haben. Zum einen natürlich die Energiekosten deutlich nach oben gegangen sind. Die Ernte von Hafer ist tatsächlich teurer geworden. Spritpreise sind nach oben gegangen. Energiekosten sind nach oben gegangen. Trocknungskosten damit nach oben gegangen. Bearbeitungskosten nach oben gegangen. All diese Aspekte gehen natürlich hier mit rein. Wenn ich mir jetzt angucke, die Transportlogistik alleine, extrem aufwendig geworden. Zum Teil findet man keine Logistiker mehr, die entsprechend die Mengen transportieren können. Zum Teil sind die Schiffe, die auch Hafer transportieren, großer Haferanbau weltweit ist zum Beispiel auch wiederum Kanada und auch Australien, die natürlich dann den internationalen Markt zum Teil auch schwer nur bedienen können. Und wie gesagt, Transport kostet im Moment richtig Geld. Wir sehen das ja tatsächlich bei uns an den Tankstellen, wenn wir uns die Spritpreise angucken. Und das gleiche Thema trifft natürlich auch die Transportlogistiker. Und wie gesagt, wir können uns davon verabschieden, dass diese Preisgestaltung, wenn wir sagen, kommst jetzt aus Klein-Kleckersdorf und in Groß-Kleckersdorf ist der Haferanbauer, der dir Hafer anbietet, möglicherweise der Landwirt oder die Genossenschaft, die orientieren sich an den Marktpreisen. Der Marktpreis, der hier aus dem Kassamarkt sich entwickelt hat, orientiert sich allerdings an der Börse, entweder an der Mate von Paris oder an der Börse an der Chicago Board of Trade beispielsweise. Es hängt so eng miteinander zusammen und hat möglicherweise mit den physischen Situationen vor Ort überhaupt nichts zu tun. Denn ich sag mal, Großkleckersdorf hat vielleicht auch eine Bombenernte eingefahren, aber die Genossenschaft könnte den Hafer auch woanders hin vermarkten.
Und das gilt dann entsprechend auch für zum Beispiel, das spielt in der Pferdefütterung ja jetzt nicht die Riesenrolle, aber es immerhin spielt eine Rolle, Gerste, Mais, was durchaus bei uns angebaut wird. Also wenn ich mich mal so umgucke, steht ja alles voller Mais.
Genau, also wie gesagt, gilt genauso für Mais, gilt genauso für Gerste. Für die Getreidearten insgesamt kann man sagen, das ist tatsächlich international bedingt. Und wie gesagt, bei Gerste und Mais muss man vielleicht noch zusätzlich auch berücksichtigen, dass der Mais, wenn ihn denn einsetzt, in der Regel im Müslingfutter eingesetzt wird und dann wird er als Flocke, als Maisflocke eingesetzt. Mhm. Maisflocke, der Flockierprozess ist wiederum energieaufwendig. Und damit hohe Energiekosten, hohe Arbeitskosten, haben wir die Maisflocke in der Preisentwicklung deutlich auch höher, als wenn wir den Mais ganz als ganzes Korn sehen. Ganzes Korn wird nicht eingesetzt und deswegen ist die Maisflocke eben auch sehr teuer geworden.
Alles an Zusatzstoffen, also Aminosäuren und sonst was, haben wir ja in der Corona-Krise gelernt, dass ganz viel Indien und China Lieferanten sind. Ist das auch noch eine Komponente, die wichtig ist, die preisrelevant ist oder ist das marginal?
Also das hat natürlich schon eine Bedeutung, Vitamine, weil wir das in den Mischfuttern immer mit einsetzen. Mischfutter oder auch Mineralfutter, Spezialität, da hat das natürlich schon eine Bedeutung. Die Vitamine beispielsweise, die haben wir relativ deutlich auch aus China, Indien, wie du gerade aufgezählt hast, hat natürlich schon eine Bedeutung, wird natürlich nur in marginalen Mengen auch eingesetzt. Das muss man.
Ja, also auch eine finanzielle Bedeutung, also dass das die Pferde das brauchen, ist klar, aber auch finanziell oder
ja,
ist
ja, finanziell auch, ja klar. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Also zum einen natürlich Transport, Logistik geht damit extrem nach oben. Und die Transportkosten werden klar auf diese Produkte umgeschlagen. Also wie gesagt, Aminosäuren sind tatsächlich teuer geworden, extrem teuer geworden. Vitamine natürlich auch. Vitamine tatsächlich auch da setzen wir im Moment ja relativ deutlich auf den chinesischen Markt, weil wir natürlich deutlich preisgünstiger produzieren können, als wir das hier in Deutschland können.
Noch eine Frage. Die Straße von Hormuz wissen wir alle, Meerenge, Iran. Und dann hört man immer wieder, dass sei so negativ für die Düngepreise und jedes Getreide muss ja auch mal gedüngt werden. Wieso ist das eigentlich so?
Ja. Weil ein großer Anteil der Stickstoffdünger, besonders der Harnstoff, hier die Straße von Hormuz passieren müssen. Und wenn die Straße von Hormuz entsprechend nicht frei ist, dann haben wir das Problem. Wichtige Produzenten sind zum Beispiel Katar, Saudi-Arabien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, die eben tatsächlich durchaus da auch Player sind. Und die sind natürlich alle auch abhängig vom Erdgas aus dieser Region. Das heißt also, diese Produktion von dem Harnstoff, die hängt tatsächlich an den Rohstoffpreisen Erdöl, Erdgas, weil eben für dieses Verfahren, um eben entsprechend den Stickstoff zu produzieren, das ist einfach extrem nach oben gegangen und damit kommt man einfach gar nicht mehr an die preisgünstigen Harnstoffqualitäten ran. Und dieses Haber-Bosch-Verfahren, wo eben entsprechend aus der Ammoniak-Synthese Harnstoff entsteht, die ist eben tatsächlich abhängig von der Energie und sehr energieaufwendig. Und damit natürlich tatsächlich sehen wir, dass das einfach der Preis deutlich nach oben geht. Und wenn ich mir den Phosphor angucke, der tatsächlich auch ein Exportprodukt ist und im Moment tatsächlich auch nur ganz bedingt hier eingeführt werden kann, hängt das alles auch damit zusammen, dass die Transportlogistik, um das mal wieder zusammenzubringen, einfach so extrem nach oben gegangen ist. Und wenn die Düngepreise so nach oben gegangen sind, dann ist tatsächlich auch die Getreidepreise tatsächlich davon beeinträchtigt. Tatsächlich auch Heu, denn Heu, die Wiesen werden ja auch gedüngt. Ne?
Aber Stickstoff made in Germany gibt's nicht. Oder ist zu teuer?
Ja, gibt's auch, aber die sind natürlich tatsächlich auch wiederum abhängig von der Energielieferung. Also diese
und von den Lieferketten, ne?
Ja, genau. Die gibt's natürlich in Deutschland auch, aber wie gesagt, die sind natürlich eben auf diese Energie aus Fernost angewiesen. Vor dem Orient, Katar, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter, die sehen wir tatsächlich dort als Hauptlieferanten natürlich.
Es gibt ja nur noch ein anderes, es ist eine Bohne. Bohnen sind kein Getreide. Soja, also ist ja ein wichtiger Eiweißlieferant und wenn ich jetzt mir bei, sei es Müsli, sei es auch Mashs oder fertig pelletiertes Futter, die Komponente Soja, die treffe ich schon sehr oft auf dem Beilagenzettel oder dem Inhaltsstoffen. Ich nehme an, auch die Soja wird dann sich entsprechend dem Weltmarkt und den Börsen unterliegt der Preis da. Aber wie viel Soja gibt es denn überhaupt in Europa? Oder kommt das alles aus Südamerika, Asien, Australien, Kanada?
Ja. Also der Sojaanbau in Deutschland, wir haben mittlerweile eine gewisse kleine Anzahl an Sojaflächen, die wir haben. Durch den Klimawandel oder die Veränderung der Temperatursituation ist hier Soja auch, kann man hier auch anbauen. Allerdings ist das tatsächlich von der Menge her noch relativ auf niedrigem Niveau. Insbesondere schwierig dann, wenn die Getreidepreise hoch sind und wir zum Beispiel Weizen, der relativ einfacher natürlich zu ernten ist durch die Landwirte, die sagen, Mensch, wir haben die Technik für die für die Weizenernte und die Bearbeitung der Flächen und so weiter, ist das natürlich einfacher, wenn man sagt, ich kriege für Weizen einen guten Weizenpreis, dann baue ich kein Soja an, weil das natürlich in Konkurrenz der Betriebswirtschaftlichkeit steht. Wenn wir uns jetzt Soja insgesamt in Europa anschauen, wie gesagt, in Deutschland relativ marginale Flächen, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, so um die 6000 Hektar, schätze ich mal, Sojaanbau. Soja kommt in erster Linie tatsächlich aus USA, aus Brasilien und Argentinien. Wenn wir uns jetzt die Qualitäten anschauen in Soja, die Sojaanbau in USA, gibt es eine Qualität, das ist die gentechnisch veränderte Qualität und da wird auch nicht unterschieden. In Brasilien und Argentinien kann ich noch unterscheiden zwischen gentechnisch verändert und unverändert. Unveränderter Qualität und in Deutschland wird ja tatsächlich durchaus darauf geachtet. Es gibt Futtermittel, wo gentechnisch verändertes Soja eingesetzt werden kann und wo gentechnisch nicht verändertes eingesetzt werden soll, was dann auch in der Deklaration, in der Futtermittelkennzeichnung aufgeführt ist, sodass wir tatsächlich diese drei Hauptanbauregionen festhalten können. Und wie gesagt, aus USA, aus Brasilien, Argentinien wird auch das meiste Soja exportiert. Auch hier wiederum tatsächlich diese Preisgestaltung über die Börse. Soja auch ein sehr, sehr, sehr volatiler Rohstoff. Und hier kann man tatsächlich auch sehen, wenn die Chinesen, das Land mit den meisten Einwohnern, mit der höchsten Ernährungsnotwendigkeit, Soja im Markt einkaufen, an den Börsen kaufen, auf physisch dann kaufen und übernehmen, dann ist der Markt knapp. Und wenn die im Moment mal nicht kaufen, dann ist der Markt nicht mehr knapp. Und das macht die Sache natürlich tatsächlich auch sehr volatil. Und diese Mengen an Soja und die Preisgestaltung an Soja, das geht hoch und runter. Macht es tatsächlich in Deutschland schwierig, auch für die Futtermittelhersteller, die in der Regel Soja als Kontraktgeschäft machen. Das heißt also, sie kaufen eine Menge auf einen Zeitraum, tatsächlich relativ schwierig. Wenn man jetzt, sage ich mal, für 3 Monate Soja als Futtermittelhersteller kontrahiert, zu einem festen Preis, zu einer festen Menge und der Preis verändert sich. Wenn er nach oben geht, dann freut man sich und sagt, man hat meinetwegen, ich sage jetzt mal 100.000 Tonnen Soja gekauft und pro Tonne hat man vielleicht 10 Euro Gewinn, dann ist das schön. Wenn der Preis runtergeht, dann ist das ganz schlecht. Dann hat man möglicherweise ein großes Problem auch im Unternehmen. Aber so funktioniert es eben und deswegen werden die Kontrakte in der Regel auch, man versucht sie gegenzusichern und abzudecken auch, dass man sagt, okay, mit welchen Informationen gehe ich hin und kaufe Soja.
Werfen wir doch mal einen kleinen Blick auf Luzerne. Das löst ja Soja vielleicht zum Teil sogar ein bisschen ab, wenn es um die Bedeutung als Eiweißlieferant geht. Das wächst bei mir im Straßengraben. Also wie sieht denn das aus? Wird das mehr verfüttert? Wird es dadurch günstiger? Wird das mehr nachgefragt? Wie ist die Preisentwicklung?
Also Luzerne tatsächlich ist natürlich ein als Leguminose. Leguminosen sind ja in der Lage, Luftstickstoff zu binden. Tatsächlich durchaus eine interessante Graspflanzenart oder anders gesagt, es ist keine Graspflanze, sondern wie gesagt, wie Klee, eine Leguminose, durchaus attraktiv. Vom Proteinanteil ist Luzerne natürlich deutlich niedriger anzusetzen, als wie das bei der Sojabohne oder Sojaextraktionsschrot wird ja bei uns viel eingesetzt. Sojaextraktionsschrot haben wir Proteinprozente im Low-Protein-Bereich von 44% Eiweiß, im High-Protein-Bereich von 48% Eiweiß. Die Luzerne-Pflanze an sich, wenn wir Luzerne-Grünmehl uns anschauen, vielfach der Stängel verarbeitet, da liegen wir so bei 15% und die Ganzpflanze wird vielleicht so um die 20-22% haben. Also deutlich, deutlich geringer. Und wenn ich jetzt Proteinmengen brauche, zum Beispiel für die laktierende Stute oder wenn ich zum Beispiel die Aufzuchtfutter mir anschaue, Fohlenfutter anschaue, da wollen wir natürlich die relativ hohen Proteinwerte auch drin haben. Und vor allen Dingen, nicht nur das Protein ist ja ausschlaggebend, sondern die essentiellen Aminosäuren und die sind im Soja deutlich, deutlich höher anzusetzen, als sie das in der Luzerne haben. Luzerne ist ein tolles Futter, eine wirklich eine, wie sagt man so schön, die Königin der Futterpflanzen. aber eben in der Höhe und in der Qualität wie Soja ist natürlich die Proteinqualität so nicht zu sehen.
Aber günstig und gut anzubauen?
Ja, Luzerne hat natürlich einen ganz deutlichen Vorteil, weil Luzerne tatsächlich auch relativ trockenresistent ist, weil sie als Pfahlwurzler sehr, sehr tief reingeht, ist tatsächlich durchaus ganz attraktiv, kann also damit durchaus auch trockene Zeit gut überstehen, hat, wie gesagt, als Anbaugebiet hauptsächlich, wir bauen zwar auch in Deutschland ein bisschen Luzerne an, aber wir sehen für den europäischen Markt hauptsächlich Südfrankreich, in der Champagne wird viel Luzerne angebaut, aber Spanien bietet sich da auch an. Das heißt also in gewisser Weise noch Marokko. Das heißt also, wenn wir Luzerne dort bekommen und kaufen, muss sie natürlich entsprechend vorbereitet sein. Auch das ist natürlich so eine Sache. Das heißt, sie muss geerntet werden, sie muss getrocknet werden, sie muss verarbeitet werden, wenn sie denn als Pellet kommt. Wenn sie als Luzerne Heu kommt, dann muss sie verpresst werden und muss dann natürlich dann ausgeliefert werden. Und insofern ist Luzerne tatsächlich eine attraktive Futterpflanze, aber ich kann auch nicht ganz sagen, dass sie eine günstige Futterpflanze ist. Das sicherlich nicht.
Eine Frage hätte ich doch noch. Und zwar haben wir jetzt ganz viel von Futtermitteln gesprochen, pelletiert oder wirklich dieses klassische Kraftfutter. Aber es gibt ja auch immer mehr Krippenfutter, wo ich sage, das ist irgendwie eine duftende Bergwiese, sorgsam getrocknet, die eine oder andere Blüte drin. Und das kommt ja nun, denke ich mal, nicht irgendwie aus Argentinien oder Kanada. Kostet aber auch eine ganze Menge, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Auch da muss man tatsächlich sagen, wenn ich jetzt solche Gräsermischung oder grasbasierte Krippenfutter anbiete, die sind natürlich ganz speziell ausgesucht und haben natürlich genau den großen Nachteil, die Bearbeitung, die Ernte und so weiter, da muss natürlich Energie einsetzen. Energie, die im Moment wirklich rabenteuer ist. Zusätzlich natürlich, wenn ich dann Arbeitskosten ansetze, die Arbeitskosten haben sich in den letzten Jahren insbesondere extrem verteuert und das schlägt sich natürlich auch hier auf solche Produkte deutlich nieder. Deutlich nieder, weil, wie gesagt, diese Vorleistungen einfach extrem teuer sind. Logistikkosten gehen extrem nach hoch, Lagerkosten nach oben, Trocknungskosten gehen nach oben. Also, dass man da eine Preisentwicklung hat, ist absolut ebenfalls sehr, sehr nachvollziehbar. Und zumal wir da noch sagen müssen, diese Bergwiesen, Qualitäten, wenn wir besonders kräuterreiche Produkte suchen. Das sind ausgewählte Standorte, wo man tatsächlich extrem darauf achten muss, was wächst denn da? Denn hier muss man tatsächlich sagen, kräuterreiche Wiesen haben wir auch sehr viel in den Naturschutzflächen. Allerdings darf man nicht ganz vergessen, wir haben auch leider sehr, sehr viele wunderbare Kräuter, die für das Pferd durchaus hochgradig toxisch sind. Ich will nur hier in der Schwäbischen Alb, wo wir tatsächlich viel Heu von Naturschutzflächen ernten, haben wir tatsächlich sehr, sehr viel Herbstzeitlose, die wunderschön blüht. Im Herbst freut man sich, wenn man über die Alb fährt und die schönen blühenden, rosafarbenen Blüten der Herbstzeitlose sieht. Aber wie gesagt, dass die Herbstzeitlose einfach extrem toxisch ist.
Ich erhöhe um das Gelb des Jakobskreuzkrauts. Ja. Möchte ich auch nicht so gerne als Krippenfutter.
Ganz genau, das wollte ich gerade ergänzen. Auch das Jakobskreuzkraut sehen wir tatsächlich extrem häufig. Und deswegen
Graukresse kann ich noch bieten. Graukresse hätte ich noch zu bieten.
Ja, fast genauso gut rein. Also auch das ist wirklich toxisch. Oder Adonisröschen und was Adlerfarn, was da sonst noch gibt. Also hier sage ich bei dem Mischfuttermittel, die sind auf ganz besonderen Flächen angebaut, die werden extrem überwacht. Ansonsten sage ich immer, wenn ich kräuterreiches Heu angeboten bekomme, dann empfehle ich immer, sollte man sich das genau angucken, was für Kräuter da drin sind. Das ist ja nicht falsch, wenn ich sage, kräuterreiches Heu und da ist zum Beispiel ein Kreuzkraut drin oder Herbstzeitlose, das sind auch Kräuter. Das ist also tatsächlich auch ein Kraut, aber das wollen wir natürlich nicht haben.
Genau, dann kommen wir jetzt vom grasbasierten Krippenfutter zum richtigen Gras, also sprich dem getrockneten Gras, also dem Heu. Ist das ein Teil der Preisentwicklung, dass diese Pflanzen, über die wir eben gesprochen haben, da Herbstzeitlose, Graukresse, Jakobskreuzkraut, die müssen ja bekämpft werden, die müssen zum Teil von Hand da raus oder eben gar nicht, was die Qualität nicht besser macht. Ist das ein Teil der Ursache für die Preisentwicklung? Und wie war die Preisentwicklung überhaupt über 10 Jahre betrachtet mal?
Ja, also wie gesagt, Heu beispielsweise oder Heulage passt ganz genauso, hat sich tatsächlich, ist anders als das Krippenfutter, als das Getreide, ist ein regionaler Markt. Da gibt es keine Börsennotierung oder sonst irgendwas, ein tatsächlich regionaler Markt. Und der hängt tatsächlich stark von lokalen Wetterbedingungen und auch Erntemengen ab. Wenn die Erntemengen gering sind, ist der Preis tatsächlich aufgrund der Knappheit auch relativ hoch. Wir hatten tatsächlich so in den letzten Jahren durchaus relativ hohe Preisentwicklungen. 2018, 2019 hatten wir ein extrem trockenes Jahr, was wir auch 2021, 2022 auch erkennen konnten. Da sind die Preise explodiert. Da hatten wir Heupreise, die tatsächlich auch mal die 300 Euro die Tonne dann tangiert haben. In der Regel auch im Moment liegt der Heupreis deutlich drunter. Wir haben Heupreise, die liegen so zwischen 125, 130 Euro die Tonne Ablager. Das heißt, drei Stationen natürlich mit Transportkosten obendrauf. Allerdings auch hier regionale Unterschiede. Das sollte man unbedingt, wenn man Heu kauft, möglicherweise in den grünen landwirtschaftlichen Wochenblättern mal nachgucken, wie die regionalen Preise sind. Die sind in Baden-Württemberg deutlich anders als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein. Die sind tatsächlich unterschiedlich, weil das einfach regional wetterbedingt auch ursächlich sein kann.
Also Check24 lohnt sich für Heu, wenn ich gucke, was das in meiner Region kostet. Also ein Heu-Check24 wäre.
Also Heu-Check24, das auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall unbedingt machen. Was ich tatsächlich mir überlegen würde und vielleicht als Empfehlung auch geben kann, wenn ich mein Heu nicht selber produziere, was ja tatsächlich mittlerweile relativ viele Leute machen, dann würde ich mit meinem Lieferanten mal auch vielleicht über Liefermengen auch sprechen und vielleicht auch über Qualitäten sprechen. Wir kennen das ja aus der Mischfutterbranche, wir kennen das aus der Landwirtschaft, milchviehhaltende Betriebe möglicherweise oder auch schweinehaltende Betriebe, beflügelhaltende Betriebe, die schließen Kontrakte. Kontrakte bedeutet wiederum, Menge und Preis auf eine bestimmte Zeit festzuhalten. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne eine Menge X kaufen zu einem festgelegten Preis Y, ich bin Pensionspferdehalter, dann ist das attraktiv, ich weiß den Preis. Weil der Preis tatsächlich als Pensionspferdehalter an die Pensionspferdebesitzer weitergegeben wird. Und wenn ich einen Preis habe, mit dem ich kalkulieren kann, auch vielleicht relativ zeitig kalkulieren kann, dann ist das für mich eine gewisse Sicherheit, die vielleicht auch hilfreich ist. Und wenn ich dann noch, so wird es in der Mischfutterbranche ja gemacht, wenn ich dann noch die Qualität festlege, also wenn zum Beispiel Soja-Kontrakte gemacht werden, der ist zum Beispiel der Proteingehalt wird festgelegt. Wenn man auf den Pferdebereich das übertragen würde und würde sagen, ich kaufe Qualitäten nur auf Hygiene mal bezogen, mit Hygienestandard 1, maximal 2, dann wäre das, ich denke mal, für uns alle eine Möglichkeit, vielleicht auch die hygienischen Qualitätsprobleme in den Pferdestallungen etwas in den Griff zu kriegen. Wenn ich selber produziere, sieht es ja anders aus. Da hoffe ich mal, dass man so drauf achtet, dass es gute Qualitäten sind. Wenn man es kauft, sieht man ja teilweise schon auch Unterschiede, um das mal vorsichtig zu sagen.
Da muss ich jetzt mal kurz rein und eigentlich fragen wir Hosts ja die Experten, in dem Fall dich, lieben Dirk, aber jetzt muss ich mal Anja fragen, hast du schon mal Hygiene 1, Standard 1 Nein. oder Hygiene Standard 2 bei deinem Stallbesitzer angemahnt oder Nein. gefragt oder hast du das überhaupt gehört oder hast
Nein.
du
nur im Skript? Nein, wollte ich auch gerade fragen. Das Einzige, was ich kenne, sind Heuanalysen, wo dann steht, ja. wie viel Zucker da drin ist oder sowas, aber von Hygiene Standards 1, 2, 3 bis 7 oder was auch immer, habe ich noch nie was gehört. Was ist das? Was wird da gemessen?
Also das
Wer misst das? Warum?
Ja, das ist aus meiner Sicht, ich will nicht sagen, dass die Nährstoffe nicht wichtig sind. Die sind natürlich extrem wichtig, wenn ich auch Rationen rechnen will. Aber die hygienischen Qualitäten, die sind aus meiner Sicht so essentiell wichtig, die auch zu kennen und wirklich gute Qualität einzusetzen. Also Qualitätsstufe 1 bedeutet eine gute Qualität, die ohne weiteres zu füttern ist. Man untersucht da auf aerobe mesophile Keime, man untersucht auf Schwärze und Schimmelpilze und auf Hefen. Und da gibt es so eine Laboruntersuchung, die auch tatsächlich nicht sehr teuer ist, das zu untersuchen. Und da kriegt man den Hinweis, wie denn diese Qualitätsstufe ist. Qualitätsstufe 2, man hat gewisse kleine Abweichungen, die schon nicht ein bisschen auffälliger sind. Qualitätsstufe 3, schon Obacht geben und sollte man nicht mehr unbedingt verfüttern. Und 4 ist schlechtes Qualität, viele aerobe Keime drin, viele Schwärze und Schimmelpilze und viele Hefen möglicherweise. Und das sollte man auf keinen Fall füttern, auf keinen Fall. Aber ich gebe euch tatsächlich recht, auf diese Hygiene wird leider relativ häufig nicht so sehr viel Wert gelegt.
Aber in der Untersuchung wird zum Beispiel Graukresse oder was auch immer da drin sein kann, da wird gar kein Auge drauf geworfen.
Doch, wird bei der Hygieneuntersuchung wird in der Regel auch eine Mikroskopie gemacht und da guckt man sich an, was ist da als Hauptkomponenten drin, ob das jetzt die Gräser sind, ob das Kräuter sind, ob das Leguminosen sind, dann kriegt man das tatsächlich in der Regel bei der Lufa auch mit ausgewiesen. Und wenn da Giftpflanzen drin sind, dann sagt die Lufa sofort auch, sollte man nicht füttern.
Interessant, da sollte man also drauf bestehen, sozusagen.
Also aus meiner Sicht sollte man drauf bestehen. Man, ehrlich gesagt, man darf auch gar nicht Futtermittel einsetzen, die Leiden und Schäden beim Pferd verursachen. Jetzt ist schon natürlich sagen,
Paragraph 1.
Genau, Paragraph 1. Aber hygienische kontaminierte Futtermittel, die können Leiden und Schäden beim Pferd verursachen. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Anteil von Verdauungserkrankungen, aber auch equines Asthma beispielsweise, wird durch zum Beispiel Pilze im Futter verursacht. Wenn ich mir Heu angucke, wenn ich mir Stroh angucke und das staubt gewaltig doll, dann können wir davon ausgehen, dass da in der Regel auch nicht unbedingt Sand oder sonst irgendwas drin ist, sondern dass wir durchaus auch in diesen Feinstaubbereichen Schimmelpilzsporen drin haben. Ja, und wenn die Pferde den ganzen Tag dann auch im Stroh oder im Heu rumknabbern und die ganze Zeit diese Belastung aufnehmen, dann ist das ein hygienisches Problem, was echt oder gesundheitliche Probleme verursacht. Wir hatten nur unten eine Untersuchung hier gemacht und haben Pensionsstelle, 400 Pensionsstelle befragt. Und davon haben 68% aller Pensionsstelle angegeben, dass sie mindestens 1 bis 5 Pferde im Stall haben, die husten. Und ich glaube, das kann man in der Praxis nachvollziehen. Und woran liegt das? Aus meiner Sicht tatsächlich, ich will gar nicht nur Futtermittel und Einstreu sehen, sondern auch am Management, wenn gefegt wird und so weiter und die Pferde viel im Staub stehen. Das muss jetzt nicht unbedingt Pilzstaub immer sein, aber das führt dazu, dass natürlich wir dieses Thema equines Asthma mittlerweile so massiv auch in der Breite haben. Ein Qualitätsproblem beim Heu und Stroh, die sind aus meiner Sicht sicherlich mitursächlich dafür.
Stroh, gutes Stichwort, ne? Also was ist damit? Das ist ja mittlerweile genauso teuer wie Heu.
Ja, tatsächlich. Und Stroh ist tatsächlich natürlich durchaus, wird natürlich als Einstreumaterial genommen. Aber wir sehen das durchaus auch zum Beispiel als Substrat in Biogasanlagen, weil die natürlich tatsächlich auch möglichst preisgünstige Komponenten suchen und sich damit tatsächlich auch durchaus mal Stroh vorstellen können, wobei sie dann noch leicht löse Kohlenhydrate zusätzlich brauchen. Aber wie gesagt, Stroh ist natürlich eine preisgünstige Komponente, die man durchaus mit einsetzen kann.
Aber ist ja keine preisgünstige Komponente mehr. Ganz ehrlich, also bei uns kostet der Rundballen Stroh genauso viel, exakt genauso viel wie der Rundballen Heu inzwischen. Also Stroh gibt's ja auch mehrere Sorten, aber vielleicht da mal eine kurze Erklärung, woran liegt das? Nur daran, dass die Konkurrenz zur Biogasanlage besteht oder gibt's noch andere Gründe?
Andere Gründe natürlich auch, dass viele Landwirte sagen, das Stroh, das hetzle ich direkt im Produktionsvorgang, Getreideernte, lass das Stroh gar nicht als Stroh auf den Acker fallen und presse es danach, sondern es wird einfach gehäckselt und wird dann untergefügt. Das heißt also, darüber wird tatsächlich auch der Markt verknappt. Gar nicht, weil die Landwirte sagen, wir wollen den Markt verknappen, sondern es ist natürlich viel einfacher, wenn ich dann sage, ich habe meine Ernte abgeschlossen, fahre danach mit dem Grubber über das Stoppelfeld, wo auch der Strohanteil mit fein gehäckselt wurde und wird einfach mit entsprechend untergearbeitet. Hat natürlich Humuswirkung, hat natürlich Wasserbindewirkung, hat also für die Landwirte tatsächlich auch einen Effekt, wenn ich das Stroh nicht abfahre und verkaufe, sondern tatsächlich einfach auf dem Acker lasse. Also so muss man es tatsächlich sagen. Und damit kann ich natürlich auch, oder ist der Preis natürlich auch, aufgrund Nachfrage durchaus beeinflussbar.
Haferstroh, Weizenstroh, ist es das Gleiche?
Weizenstroh ist das, was wir am meisten in der Pferde, im Pferdestall sehen. Gute Saugwirkung, gut einzusetzen, kann ich gegebenenfalls auch als Futterstroh nehmen. Gerstenstroh tatsächlich wird etwas lieber gefressen, aber hat nicht so eine gute Saugwirkung. Wenn ich jetzt so Gerstenstroh kriege, dann kann ich es gut einsetzen. Oben in Norddeutschland, wo ich herkomme, wird viel Roggenstroh eingesetzt, was ihr hier in Baden-Württemberg selten seht, weil hier einfach weniger Roggen angebaut wird. Und Haferstroh als Einstreu wird eigentlich nicht genommen, weil das einfach die Saugwirkung nicht so effektiv ist. Wobei es als Futterstroh gut geeignet ist, weil es relativ blattreich ist und damit die Pferde es relativ gern fressen.
Steht man da auch in Konkurrenz zu der Milchviehwirtschaft? Also das kenne ich bei uns auch aus Norddeutschland, dass tatsächlich die Niederländer, die gerade in Sachen Milchproduktion sehr groß sind, bis nach Polen gefahren sind und dort sogar mit ihren eigenen Maschinen das Stroh geerntet haben, weil die eben für ihre doch sehr intensive Milchviehwirtschaft entsprechende Mengen an Stroh nur so haben sich sichern können.
Ja, also das ist die Landwirtschaft insgesamt. Also wenn wir jetzt sehen, Milchviehstelle, die Boxenlaufstelle, in der Regel setzt sie auch Stroh ein. Auch die Kälberstelle beispielsweise, wenn wir uns teilweise die Naturschweinhalter anschauen, die auf Tiefstreu ihre Schweine halten, brauchen Stroh. Wenn wir uns die Putenstelle anschauen, die großen Puten, Mastställe oder Bräulerställe, die auch relativ häufig Stroh nehmen, dieses Stroh dann über den Ballenauflöser möglicherweise noch etwas fein häckseln und dann in die Ställe reinbringen, ist natürlich eine gute Möglichkeit, entsprechend auch Stroh eben einzusetzen. Das heißt also, wenn ich jetzt in einer Region bin, wo wir große Abnehmer haben, da ist der Strohpreis natürlich regional relativ schnell auch relativ deutlich höher als vielleicht in anderen Regionen, wo wir es nicht haben. Wenn wir jetzt mal in die Region Allgäu gehen, da haben wir relativ viele Milchviehhalter, aber wir haben im Allgäu einfach oder nur ganz wenig Getreideanbau. Da ist Stroh wirklich knapp und deswegen sehen wir in ganz vielen Stellen dort auch eher alternativ ein Streu in den Pferdeställen, weil Stroh einfach knapp und teuer ist.
Welche Alternativen sind denn gut und günstig für unsere Pferde?
Also gut gibt es viele, günstig wüsste ich im Moment keinen, aber fangen wir mal bei den guten an. Was wird eingesetzt? Das sind zum Beispiel die Holzspäne oder Holz. Pellets, die eingesetzt werden können, aber die sind natürlich tatsächlich nicht billig. Teils wird Miscanthus dafür verwendet, auch das ist eine relativ teure Geschichte. Hanfstroh, klein gehäckselt, abgepackt, tatsächlich auch, wird ebenfalls eingesetzt. Ich war jetzt gerade in Asien unterwegs, habe ich das erste Mal überhaupt gesehen, Papierschnipsel. Im Hongkong Jockey Club wird mit Papierschnipseln eingestreut, was ich vorher noch nie gesehen habe. Wie da die Saugwirkung ist, das würde ich mal in Frage stellen. In Deutschland habe ich es noch nicht gesehen. Was da natürlich ist, man hätte vielleicht mit der Entsorgung über die Recyclingmöglichkeit mit Papier vielleicht eine Option, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau,
Verrottung. In die Altpapiertonne, jawohl, weiter mit.
Ich kann es nicht sagen, ob die Altpapieranehmer darüber glücklich wären, das weiß ich jetzt nicht genau.
Also eine richtige günstige Alternative gibt es nicht.
Eine günstige Alternative, nee, fällt mir tatsächlich nichts ein, was wirklich günstig ist. Wir machen jetzt gerade einen Versuch über Dinkelspelz, pelletierten Dinkelspelz als Einstreu, aber das ist auch keine günstige Alternative. Also günstig tatsächlich nicht. Bio-Waldboden sehen wir tatsächlich häufiger in den Bewegungsstellen, in den Aktivstellen beispielsweise oder Bewegungsstellen in der Liegefläche, relativ lange dort auch, hat man wenig Arbeit mit, weil man die relativ lange dort drin lassen kann. Funktioniert, glaube ich, in den Boxenstellen, habe ich es noch nicht gesehen, vielleicht da nicht ganz so effektiv, weil es vielleicht ein bisschen schnell durchfeuchtet. In den Liegehallen gehen ja die Pferde in der Regel zum Urin oder stallen sie ja möglicherweise dann eher draußen. Aber da habe ich schon Ställe gesehen, die das wirklich relativ lange auch drin lassen. Also es gibt tatsächlich Alternativen, günstig sind die aber alle nicht. Also günstig ist ja auch immer so eine relative Ausdrucksweise. Der Hersteller sagt vielleicht, das ist immer noch eine günstige Alternative, aber wie gesagt, billig kann man im Moment tatsächlich vergessen, gibt es im Moment nicht.
Wenn wir da jetzt mal irgendwie so einen Strich drunter machen, dann ist ja wahrscheinlich zusammenzufassen, dass natürlich die Transportkosten immens hochgegangen sind, ne, durch die steigenden Spritkosten, durch die weltpolitische Krise, die wir im Moment einfach eben haben. Und der zweite ganz große Batzen, zumindest in Deutschland hier bei uns, sind die Arbeitslöhne. Nun wird ja nicht alles in Deutschland produziert, aber dann irgendwie ja dann doch verpackt, veredelt, transportiert. Irgendwie muss es ja dann bis zu uns kommen. Wie groß ist die Bedeutung davon?
Also die Bedeutung ist auf jeden Fall wirklich groß, muss man definitiv sagen. Und hier ist natürlich immer die Fragestellung, was ich den Pensionspferdehaltern immer empfehle, zu sagen, okay, ich mache eine transparente Preisgestaltung. Wenn ich jetzt sage, meinetwegen, wir haben vielleicht Entwicklung im Futtermittelpreis oder in den Gestellungskosten Futter und Einstreu, wo man sagen muss, wir müssen den Preis jetzt anziehen aufgrund der gestiegenen Getreidepreise, dann kann ich nur empfehlen, wenn die Preise mal wieder runtergehen, dass man dann auch sagt, ich nehme den Pensionseinfallpreis runter. Ehrlich gesagt, habe ich das bisher
noch nie jemand gemacht.
Jan, du bist ja sehr viel unterwegs. Wird sowas mal gemacht, dass die Preise runtergenommen werden?
Nein, also ich kenne es tatsächlich gegenteilig. Sie sagen, wir erhöhen jetzt, aktuell ist der Heupreis so hoch. Und wenn du dann 5 oder 6 Monate später sagst, du, hast jetzt ja viel Heu und ich habe gehört, so der zweite Schnitt war gut oder es gibt ja viele Argumente. Nee, also da wird im Zweifelsfall dann im nächsten Frühjahr wieder gesagt, oh Gott, jetzt ist das Heu noch unbezahlbarer. Ich kenne das auch nicht, dass das zurückgenommen wird. Aber da ist wahrscheinlich dann der Pferdefutterhandel auch nicht anders als irgendwie, na, die Butter ist ja mal wieder günstiger geworden. Da wollen wir jetzt ja mal die Konzerne nicht böse machen, aber sonst geht ja die Spirale eigentlich immer nach oben. Und das
also ist tatsächlich, also dass wir wirklich Preissprünge haben, haben wir natürlich, wenn ich mir Getreide angucke, dann gibt es da Preissprünge drin. Das ist definitiv so. Was natürlich häufig der Fall ist, wenn das Getreide vielleicht im Preis hat, etwas runtergegangen ist, gibt es natürlich andere Bereiche. Wir hatten es gerade mit den Arbeitskosten und so weiter, die nach hochgegangen sind. Wenn ich mir die Mindestlöhne angucke, auf insbesondere die pferdehaltenden Betriebe natürlich auch sehr trifft, weil sie häufig eben auch Mitarbeiter haben, die vielleicht einen Mindestlohn kriegen, liegen wir natürlich deutlich, deutlich höher, als wir das noch vor 5 oder 10 Jahren hatten. Also das darf man sicherlich so nicht ganz vergessen. Und auch das Gehalt, was sich der Betriebsleiter selber für sich selber auch rechnet, der ist ja auch gestiegen. Und wenn er das nicht einkalkuliert, dann kalkuliert er auch nicht richtig. Das darf man nicht ganz vergessen. Er muss ja auch wirtschaftlich rechnen und muss seinen Betrieb ja auch führen. Und darüber hinaus haben wir natürlich die Elektrizitätskosten und so weiter. Es ist alles nach oben gegangen. Wenn irgendwie gebaut wird, die Baukosten sind nach oben gegangen. Also die Preisspirale dreht sich weiter nach oben.
Gibt es dann bei den Futtermittelherstellern so eben ähnlich wie im Lebensmittelhandel auch so eine Konzernkonzentration, also dass man denkt, es sind irgendwie 20 verschiedene Marken, aber letztlich stecken da irgendwie 3 Konzerne hinter, die dann auch so viel Marktmacht haben, dass sie die Preise da oben diktieren können?
Also das sehen wir tatsächlich im Futtermittelbereich so nicht. Da ist die Konkurrenz schon noch sehr, sehr groß. Allerdings, was wir schon sehen können, wir haben eine Konzentration in diesen Bereichen. Jetzt muss man natürlich sagen, die großen Futtermittelhersteller in Deutschland, die decken ja relativ häufig auch eine breitere Palette an. Ob das jetzt, wenn ich mir die Agravis angucke, die tatsächlich im Futtermittelbereich vom Rinderfutter über das Schweinefutter, über Geflügelfutter bis hin natürlich zu den Pferdefuttermarken recht breit aufgestellt sind, oder die Deutsche Tiernahrung, wo das ganz genauso ist, und dann gibt es noch viele andere. Also wir konzentrieren uns, die kaufen auch kleinere Unternehmen auf, die vielleicht wirtschaftlich nicht mehr so ganz aktiv sind und nicht mehr so ganz lukrativ sind, kaufen die auf. Im Pferdebereich gibt es aber auch noch relativ viele kleinere Anbieter, die sich in diesen Nischenmarkt hineinbegeben haben und aufgrund der vielleicht auch noch besonderen Herausforderungen, die Pferdefutterherstellung auch mit sich bringt, sich dort auch behaupten können.
Wie groß ist denn überhaupt der Anteil des Pferdefutterbereichs am gesamten Tierfutterbereich? Also wenn ich Schweine, Rinder, Geflügel höre. Ist das eine Größe, die für einen Konzern überhaupt Interesse ist, oder kann man sich schon freuen, dass das noch hergestellt wird?
Also wir haben in Deutschland, ich meine, rund um die 23 Millionen Tonnen Mischfutter, die produziert werden, und davon sind es ungefähr 240.000 Tonnen Pferdefutter. Also man sieht, die Bedeutung ist schon marginal.
Also Anja, du hattest Mathe-Leistungskurs, oder du kannst rechnen, ich kann es nicht. Das sind 1%?
Ja, 1%. Ja.
Genau.
Nicht so attraktiv, wenn ich jetzt eine Großproduktion habe. Man muss natürlich sagen, die Spannensituation, die Bruttospannensituation in der sehr aufwendigen Futterproduktion für Pferdefutter ist etwas attraktiver als bei, wenn ich so ein Milchleistungsfutter nehme oder so Putenfutter oder so, da sind die Spannen so gering,
dass du. Ja, gut, aber spannend wird es ja dann auch wieder bei Hundefutter, Katzenfutter und sowas, ne?
Dieser Markt ist auch deutlich attraktiver, aber der Futtermittelunternehmer oder Futtermittelhersteller, die zum Beispiel Rinder und Schweine oder Pferdefutter produzieren, die können auf ihrer Produktionsanlage keine Hunde- und Katzenfutter produzieren, weil die tierische Komponente enthalten. Das heißt, ich muss ein eigenständiges Werk dafür haben. Und deswegen sehen wir tatsächlich es ganz, ganz, ganz selten nur, mir fällt im Moment tatsächlich gar keiner direkt ein, der Hunde- und Katzenfutter selber produziert und das in den Markt bringt und gleichzeitig auch Pferdefutter anbietet.
Interessant. Vielleicht am Schluss noch ein ganz kleiner Blick in die Zukunft. Worauf müssen wir uns denn als Pferdehalter einstellen, so die nächsten Jahre? Das geht weiter steil nach oben, ungebremst?
Wie steil nach oben? Ich gehe davon aus, ich gehe aber fest davon aus, dass die Krisensituation in der Ukraine und im Nahen Osten, Iran-Konflikt beispielsweise, dass die hoffentlich irgendwann begrenzt sein werden und beendet werden. Und damit tatsächlich der Markt wieder etwas zugänglicher, etwas einfacher zu bedienen ist. Sei es seitens der Energiepreise, die dann, wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird, tatsächlich auf jeden Fall wieder in andere Regionen hineinkommen. Wenn die Ukraine wieder tatsächlich auch über ihre Schwarzmeerhäfen Getreide ausführen kann und damit natürlich tatsächlich auch günstiger wieder den Markt bedienen kann und vielleicht auch irgendwann Russland wieder als Getreidelieferant in den Markt hineinkommen kann, dann wird die Situation einfacher. Dann wird das Futtermittel tatsächlich auch aus meiner Sicht wieder günstiger werden. Solange das nicht der Fall ist und die Krisen, jetzt kann man natürlich als Pessimist vielleicht auch sagen, die Krisen, das wird sich doch ein bisschen halten. Und wer weiß, ob es dann vielleicht neue Krisen gibt. Krisen bewirken immer, dass wir tatsächlich in den Rohwaren, Rohstoffpreisen eine Entwicklung haben, die tatsächlich auch schmerzhaft ist. Schmerzhaft insbesondere in der Futtermittelproduktion, aber auch in den anderen Bereichen. Ob das jetzt die Lebenshaltungskosten, die wir sehen, die tatsächlich nach oben gehen. Energiekosten sind teurer. Energie, wenn man selber sich transportieren muss. Die Heizkosten beispielsweise und so weiter. Also ich denke, je nachdem, wo die Reise weiterhin kommt, ich schätze auch mal, dass die Energie Abdeckung Deutschland hoffentlich mal mit entsprechend Solar- und Windenergie und so weiter doch irgendwann mal auf solch einen Stand kommt, dass wir tatsächlich auch in die Produktionsanlagen, die Energie verzehren sind, möglicherweise auf Solarenergie auch mehr noch setzen können. Das wäre natürlich eine Zeitenwende, die wir hier tatsächlich dann auch im Futterpreis sehen würden. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, also ich denke, zu pessimistisch würde ich möglicherweise nicht sein. Optimistisch, dass es kurzfristig einen großen Sprung nach unten gibt, das würde ich allerdings auch nicht davon ausgehen. Ich denke mal, der Preis hat sich eingependelt, so kann man es fast sagen. Wenn wir die Raufutter- und die Strohsituation angucken, dann kommt es natürlich darauf an, weil es regional erzeugte Preise sind, kommt es darauf an, wie die Ernte jetzt ausfällt.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich und bleiben optimistisch, ja? Ja, da ist ja auch nichts anderes übrig.
Wollte ich gerade sagen. Ja, das wäre natürlich auch das Richtige. Optimistisch bleiben.
Und außerdem, schlanke Pferde sind gesünder. Aber das sollte vielleicht irgendwann mal ein anderes Thema sein. Weil erzähl mir was vom Pferd. Wenn wir uns dann vielleicht doch nochmal darüber unterhalten, welches Futter ist, warum, gesund, was, wie, wo, in welcher Menge, für welchen Zweck. Das haben wir heute jetzt hier nicht geschafft. Aber ansonsten sagen wir erstmal ganz vielen herzlichen Dank für diesen weltpolitischen Blick aufs Pferdefutter. Danke, Dirk Winter.
Vielen Dank nach Nürtingen an Professor Dr. Dirk Winter. Und vor allen Dingen, Dirk, du hast mich jetzt ja gerettet. Wenn du jetzt in der sagst, sag mal, du gibst dein Pferd Leckerli, werde ich so zurückgehen und sagen, Entschuldigung, das ist Extrudat.
Ja, klingt besser, bin ich auch.
Ganz gerne. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht und herzlich gerne immer wieder.
Uff, das waren jetzt echt ziemlich viele Informationen. Und was ist bei mir hängen geblieben? Weizen ins Aktienportfolio. Jan, hast du schon gemacht?
Habe ich noch nicht, aber ich überlege gerade, ob ETF dann das EWF wird für Weizen oder Wheat oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wofür das Tier steht in ETF, aber das ist ja das Spannende ist, irgendwie hat man das schon mal gehört, so, ne? Weizen als quasi wie der Dollar, die Leitwährung und so weiter. Aber wenn man das dann so aufgedröselt hört, ich finde dann, weiß ich auch nicht, kann man auch ein bisschen schlechte Laune kriegen, oder?
Ja, also man kann schlechte Laune kriegen, weil man sich so hilflos fühlt, ne? Also weil offenbar wirklich das, was bei unseren Pferden in der Krippe landet, ein Instrument der Weltwirtschaftspolitik ist. Also der Haferpreis richtet sich nach dem Börsenpreis des Weizens. Die Ukraine macht die Häfen dicht, liefert keinen Weizen mehr, Russland sowieso nicht. Das hat dann wieder Auswirkungen auf den Markt und den Preis.
Ja, und vor allen Dingen auch noch Auswirkungen von Kleinkleckersdorf Süd auf Kleinkleckersdorf Nord. Ich meine, wie weit ist denn dann Russland bitte von Kleinkleckersdorf entfernt, ja?
Ja, also Pferdefutter ist eine spannende Sache. Das hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so gedacht. Und weißt du, was mich besonders geschockt hat, das war das mit den Hygienestandards. Das kann man sich natürlich denken. Aber ich habe das in der Form noch nie nachgefragt. Natürlich habe ich geguckt, wie sieht das Heu aus, wie riecht es, ist es verschimmelt? Und natürlich machen wir uns Gedanken um Giftpflanzen, um herbstzeitlose Jakobskreuzkraut, Graukresse und sowas. Aber dass man diese Hygienestandards tatsächlich austesten lässt und dann ein Ergebnis 1, 2, 3 oder 4 gleich wegschmeißen bekommt, das ist schon spannend. Sollte man vielleicht tatsächlich mal machen, ne?
Ja, und vor allen Dingen, also da muss man sagen, da ist auch wirklich die Hochschule in Nürtingen, wo Dirk ja der Dekan ist, ganz weit vorne. Die machen eben wirklich ganz tolle Versuche und das hast du jetzt ja auch gesehen. Wir kennen ja beide Dirk nun auch schon länger, damals von den Studentenreitern auch. Da fällt mir ein, ne, unsere Folge Nummer 1 da nochmal ist auch irgendwie zu finden.
Genau, mit Dirk hatten wir schon andere Erlebnisse, genau.
Genau, aber das heißt, da ist wirklich ein Praktiker, ne? Das sind Praktiker und die wollen wirklich was machen fürs Pferd und das nach vorne bringen über Wissenschaft, über Forschung und nicht nur dieses Gefühl, oh, das staubt ja hier alles, das ist bestimmt nicht gut, sondern die können dann wirklich sagen, so und so viele Teilchen, die sind so und so groß und die gehen in die Alveolaren rein, also in diese kleinsten Lungenbläschen und da machen die halt richtig Mist.
Ja,
und so
ja,
viel Schimmel
ja.
Und so viel ist dieses und
68% aller befragten Pensionsställe hatten Pferde mit Husten. Also das Ergebnis, das finde ich ja wirklich erschreckend, muss ich wirklich sagen.
Ja, und aber sprich mal mit Tierärztinnen und Tierärzten, die sagen, die unterschreiben das sofort, bin ich mir sicher. Also die sagen, wir müssen die Haltung noch mehr optimieren, wobei wir dann natürlich wieder beim eigentlichen Thema unserer Folge sind, Kosten. Weil die schöne lauschige Paddock-Box, das staubfreie Heu, die staubfreie Einstreu, ich meine, das fand ich ja nun auch interessant, dass es offensichtlich lukrativer oder zumindest genauso lukrativ ist für den Landwirt, das Stroh zu häckseln und gleich wieder unterzuflügen. Wie hat er gesagt, Humus bilden? Ja, toll, ich will kein Humus, ich will ein ordentliches Stroh für mein Pferd.
Ehrlich gesagt, ich bin inzwischen der Meinung, Pferde auf die Weide ganzjährig draußen, aber dafür fehlen natürlich die Flächen. Aber vielleicht wäre das auch nochmal ein Thema für Erzähl mir was vom Pferd. Diese Haltungsformen, was für Vorteile die haben, ob was funktioniert für Sportpferde oder was eben nicht, woran es denn doch am Ende in der Praxis scheitert, das wollen wir uns mal vornehmen, oder für eins der nächsten Themen.
Ja, sollten wir machen. Zumal es da ja auch ganz, ganz tolle Stellen und ganz tolle Lösungen gibt und vor allen Dingen, klar, Engagement braucht es immer, aber ich finde, man trifft auch immer wieder Leute, die dann wirklich mit gesundem Menschenverstand und einem überschaubaren Aufwand ganz tolle Sachen für Pferde hinbekommen.
Gut, dann haben wir einen Plan und sollten jetzt mal eine Runde quizzen, oder?
Das Quiz.
Ja, Quiz.
Quiz. Ich habe was zum Hafer. Ich habe was zum Hafer.
Okay, schieß los.
Ich dachte, das passt jetzt inhaltlich, ne? Da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen intellektuell mit befasst. Wie warst du in Bio?
Intellektuell mit Hafer, Moment.
Naja, vielleicht habe ich auch nur ein bisschen nachgelesen. Wie warst du in Bio in der Schule?
Das habe ich nach der 10. Klasse abgewählt, weil wir Dendriten Hartwig als Lehrer hatten. Und das war ein Mensch, der sich in meiner Erinnerung keiner zu positiven Situation erfreut.
Also, Hafer gehört zu welcher Pflanzenfamilie? Wenn du gar keine Idee hast, würde ich dir 4 vorgeben, aber vielleicht kommt es auch wie aus der Pistole geschossen.
Ist das vielleicht ein Rispengewächs?
Ja, die Idee war schon nicht schlecht. Also ich gebe dir jetzt mal 4 vor. Hülsenfrüchtler, 4 Stück, ja. Kreuzblütler, Süßgräser oder Rosengewächse?
Ich weiß nicht warum, aber es dämmert so ein bisschen bei diesen Kreuzgeschichten da. Kreuzblütler.
Nix da, Süßgräser.
Ein Süßgras.
Ein Süßgras. Gehört zur Familie der Süßgräser, zu der auch Weizen, Reis, interessanterweise, Gerste, Hirse, Mais und Zuckerrohr gehören. Wurde vermutlich vor 3000 Jahren domestiziert und damals wuchs der Hafer als Unkraut auf Feldern. Und ja, inzwischen ist er in der Hafermilch und eben in der Krippe von unseren Pferden.
Also Unkraut in den Cappuccino.
So kann man das sagen. Ich habe auch gleich noch eine Anschlussfrage. Wie viel Millionen Tonnen pro Jahr werden in Deutschland angebaut? Auch im Vergleich zu Weizen, Gerste, Mais? Darf so eine kleine Reihenfolge herstellen?
Okay, fangen wir mal mit der Reihenfolge an. Weizen 1.
Treffer.
Mais 2.
Also wir reden jetzt von Körnermais, nicht von Silomais. Vielleicht einschränkend
so,
zu sagen.
Okay,
ne?
Also dann wohl eher Gerste, Hafer, Mais dahinter?
Gerste, Mais, Hafer. Also Weizen ganz vorne, 18 bis 22 Millionen Tonnen, dann Gerste, genau, 10 bis 12 Millionen Tonnen, Körner, Mais, 4 bis 5 und Hafer. Tatsächlich nur 0,5 bis 1 Million Tonnen pro Jahr, das ist gar nicht so viel.
Nee. Wieder was gelernt. Ich habe mich mal gar nicht intellektuell betätigt, sondern ich habe gedacht, wir haben jetzt so viel über Futter gesprochen, das muss ja irgendwo vorne rein und hinten raus. Wie lang ist denn der Darm eines Pferdes ungefähr?
38 Meter?
Ich glaube, das kann man bei 25 bis 40 Metern allgemeiner Angabe gelten lassen. Ja, okay.
Okay, habe ich einen Punkt mal.
Zweite Frage, Dünndarm, Dickdarm, was ist länger, was ist kürzer?
Na, der Dünndarm ist natürlich viel länger, das ist beim Menschen ja auch so.
Das hätte ich sogar auch noch gewusst ohne Bio. Also man rechnet von diesen 40 Metern, wenn du so willst, ungefähr 25, 30 Meter Dünndarm und der Dickdarm, das ist dann hinten halt so
Hinten halt der Rest.
6 bis 9 Meter, 10 Meter, irgendwie sowas.
Genau. Ja, naja, siehst du, gutes Reitabzeichenwissen, ne?
Ja, genau.
Prima.
Und das geht einem in diesem Fall ja nicht am Ho-ho-ho vorbei.
Nein, 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 keine zotigen Witze.
Keine zotigen Witze. Ja, prima. Das war's. Das war die Folge rund um die Futterpreise von Erzähl mir was vom Pferd. Wie immer heißt es für euch, wenn es euch gefallen hat, dann.
Bitte, bitte ein Like hinterlassen, bitte, bitte uns abonnieren, bitte, bitte das kleine Glöckchen anklicken, alles, was man da so machen kann und uns bitte weiterempfehlen.
Ganz genau. Und uns gibt es natürlich im Netz auch als Webseite. Erzähl mir was vom Pferd.de. Erzähl dann immer mit AE. Und das gilt natürlich auch für unsere Präsenz in der Social Media. Ein Hinweis noch: Wir stehen vor einer Premiere an, ja?
Ah, du spielst an auf Lumülen?
Genau. Im Rahmen der internationalen Vielseitigkeit des CCI 5 Sterne lang in Lumülen und der deutschen Meisterschaften CCI 4 Sterne kurz. Da haben wir die Möglichkeit, das erste Mal einen Live-Podcast zu machen. Da werden wir uns natürlich einen oder vielleicht sogar zwei Promis aus der Vielseitigkeitsszene herauspicken und wollen dann mal über die Vielseitigkeit im Ganzen allgemein sprechen. Der genaue Termin, welcher Tag das ist, steht noch nicht fest. Sobald das aber feststeht, werden wir das natürlich auch entsprechend bekannt geben. Nicht nur auf unseren Social-Media-Plattformen, sondern sicherlich auch auf equipages.de, equi-pages.de. Und da freuen wir uns drauf, Anja, oder?
Ja, und dann kämpfen wir wieder ein bisschen mit der Technik. Ist vielleicht mal eine eigene Folge, ne? Aber ja, aber freue ich mich auf jeden Fall. Wird eine Herausforderung.
Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne sagen wir für diesmal Tschüss.
Tschüss, Anja Nehls und Jan Tönjes.